Ein Pärchen sitzt ganz verträumt im Wintergarten. Der Kamin knistert vor sich hin. Der Rotwein funkelt im Glas. Da sagt die Frau: "Du, Schatz, schau mal, der Mond nimmt ab." Darauf er: "Und? Neidisch?" Daraufhin saß das Pärchen nicht mehr so verträumt im Wintergarten. Wir leben im Zeitalter der Vergleichung. Entweder du wirst verglichen mit anderen oder du vergleichst dich selber. Du vergleichst dich mit der Leistung deines Kollegen. Du vergleichst dich mit deinen Freunden. Wie erziehen die ihre Kinder? Und was klappt da scheinbar besser als bei uns? Du vergleichst dich mit deiner Schwester. Warum ist die so fit? Und ich erdulde so viele körperliche Einschränkungen. Das Vergleichen macht auch an der Tür zum Gemeindehaus nicht Halt. Du fängst an zu beobachten, du ordnest ein, du vergleichst und dann machst du plötzlich einen Abstand zwischen dir und dem anderen aus. Eine Differenz. Und plötzlich schmerzt diese Differenz. Du merkst, der andere, der kann etwas, was du selber eigentlich auch gerne können würdest. Und das schmerzt, das tut weh. Das ist der Neid. Wir könnten auch sagen, es ist die Sünde des Vergleichens. Das eigene Gute ist nicht mehr gut auf einmal im Licht des anderen. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das kennen wir, oder? Und die Antwort: Frau Königin, du bist die Schönste hier. Was hat diese Frau nicht alles? Sie ist eine Königin und weit und breit die schönste Frau. Und sie wird vielleicht selber von vielen beneidet darum. Aber Schneewittchen, ganz weit weg, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, die ist noch tausendmal schöner. Ein einziges Mädchen ist noch schöner und das setzt bei dieser Königin etwas in Gang. Ihr Tag ist vergiftet, der morgendliche Kaffee schmeckt nicht mehr. Ihr eigenes Leben, das ganze Leben ist auf einmal nichts mehr. Und dieses Gift, was dann ihr aufsteigt, das Gift des Neides, das soll schließlich auch Schneewittchen töten. Und darum wissen wir, warum der Neid eine Todsünde ist. Er ist wirklich tödlich für das eigene Leben und für unsere Beziehung. Ja, wir haben gerade eine Reihe über die sieben Todsünden und wir sind beim Neid angekommen. Wo taucht er eigentlich überall auf? Ein Beispiel noch aus der realen Welt, nicht aus dem Märchen. Ein Mann im besten Alter hat es bis zum Professor gebracht. Tolle Frau, seine Kinder sind wohlgeraten, auf einem guten Weg und er ist beliebt bei seinen Freunden und er ist sogar beliebt bei seinen Studenten. So was soll es geben. Und dann fährt er zu einem Klassentreffen und da trifft er die ganzen anderen, mit denen er ja eine gute Zeit in der Schule hatte und dann tauscht man sich aus, wie weit man es gebracht hat. Mein Haus, mein Auto, meine Pferdepflegerin. Und der Professor fängt an zu grübeln. Eine tiefe Verunsicherung macht sich bei ihm breit. Sein Gehalt erscheint ihm nun doch mittelmäßig. Und seine Frau eher wie eine graue Maus. Objektiv hat sich aber gar nichts verändert. Sein Konto ist weiterhin gut gefüllt. Und seine Frau ist über Nacht nicht etwa hässlich geworden. Verändert hat sich sein Selbstbild. Der Neid hatte die Maßstäbe verschoben. Und unsere Maßstäbe, die wir so haben im Leben, die werden ständig hinterfragt. Jeden Tag. Ohne Neid würde zum Beispiel unsere moderne Konsumgesellschaft überhaupt nicht funktionieren. Der Philosoph Peter Sloterdijk sagt, unsere Konsumgesellschaft ist ein großes Neidkraftwerk. Ständig heizt es die Wünsche der Menschen an. Leggings in schwarz, gemustert oder bunt, riesige Auswahl schon ab 5,99 bei Neckermann. Die muss jede Frau haben. Und dann siehst du vor dir auf einem riesigen Plakat nichts anderes als nur schlanke Frauenbeine in diesen Leggings. Und in dir steigt der Gedanke auf, das möchte ich auch. Also wenn ich eine Frau wäre, ich würde mir das überlegen. In der Werbung siehst du schöne Frauen, schöne Männer, schöne Kinder in stilechten Villen und mit chromblitzenden E-Autos. Das will ich auch, schreit der Neid. Der Neid will alles und danach noch mehr. Vielleicht meidest du Werbung ganz bewusst, aber du schaust dir die Nachrichten an. Und dort siehst du dann, wie die Reichen reicher werden und die Armen immer ärmer. Eine Schlagzeile lautete: Manager verdient 54.000 Euro am Tag. Andere Malochen ein Leben lang werden krank dabei und haben am Ende nichts. Jugendliche Superstars mit mittelmäßigem Talent werden über Nacht reich. Andere studieren Musik und kriegen keine Anstellung. Oder du machst die Erfahrung, ich kann so viel leisten wie mein Kollege auf Arbeit, ich werde trotzdem nicht so entlohnt wie er. Auch die Ungerechtigkeit, die wir überall erleben, ist ein Nährboden für den Neid. Natürlich so ein bisschen neidisch sein, das ist nicht immer gleich eine Todsünde. Auf der Homepage einer Frauenzeitschrift stand einmal, ohne den Neid säßen wir immer noch auf den Bäumen. Mist, mein Nachbar hat Feuer und ein Rad, das will ich auch. So ist das wohl vor ein paar tausend Jahren abgelaufen. Und so kam eine Innovation nach der anderen. Das will ich auch. Du hast vielleicht einen Menschen vor Augen, der dich beeindruckt, der ist dein Vorbild. Und du eiferst ihm nach. Was der kann, das möchte ich auch können. Und du übst und du lernst und am Ende, da hast du dir viel Gutes angeeignet. Wo du eine echte Chance hast, etwas zu erreichen, dann kann ein bisschen Neid auch ein Ansporn zum Guten sein. Aber der echte Neid, der ist nicht so kreativ, sondern der zerstört. Er versaut dir deinen Tag und raubt dir den Schlaf. Er gönnt dem anderen nichts und er stiehlt und er zerstört. Woher kommt der Neid? Der Neid, der muss gar nicht erst gelernt werden, er ist immer schon da. Schon Kinder liegen bereits auf der Lauer. Bekommt meine Schwester etwa mehr als ich? Mehr Essen, mehr Liebe, mehr Spielzeug. Freunde von meinen Eltern aus Köln haben uns schon zu DDR-Zeiten ab und zu besucht, in großen Abständen. Das war mein Highlight, wenn Wolfgang Wilke mit seiner Frau mit dem Mercedes in unsere Straße einbog. Wir warteten den ganzen Nachmittag. Das war wirklich was Besonderes. Und der sprach meine jüngere Schwester eines Tages an: Na, hallo, ich hier auch. Das war bei ihm der Spitzname, den er ihr gegeben hat. Die Ich hier auch. Versteht ihr, was Ich hier auch heißt? Ja? Ich auch. Weil meine Schwester, sobald ich irgendwas bekam oder sie meinte, ich bekomme irgendwas, stand sie schwupps neben mir und sagt, Ich hier auch. Die Rivalität der Geschwister, die prägt uns bis ins Erwachsenenalter. Wer hat das Sagen? Wer bekommt mehr Zuneigung? Mehr Anerkennung. Der Wettbewerb, der ist tief im Familienleben verwurzelt. Oft ruhen diese Dinge über Jahrzehnte, bis die alten Rivalitäten dann bei Erbstreitigkeiten neu aufflammen. Wer bekommt jetzt mehr? In der Bibel ist dafür eine bekannte Geschichte, die von Esau und Jakob. Schon auf den ersten Seiten der Bibel. Jakob fehlt die Liebe und Anerkennung des Vaters. Denn der Vater bevorzugt den älteren Sohn. Der ist nur ganz geringfügig älter, die sind ja eigentlich Zwillinge. Isaak bevorzugt den Esau. Warum auch immer? Möglicherweise war Esau nicht so ganz helle und brauchte besondere Anerkennung und Führung, ist eine Auslegung, weil er nichts anderes konnte als jagen. Draußen sein. Aber Jakob neidet es seinem Bruder Und zusammen mit seiner Mutter findet er Mittel und Wege und er erschleicht sich den besonderen Segen vom Vater, der eigentlich dem Esau zusteht. Und Esau schwört daraufhin bittere Rache. Jakob muss Hals über Kopf sein Zuhause verlassen. Und über Jahre gibt es keinen Kontakt mehr zur Familie. Wegen des Neides. Neid ist ein Gefühl des Wenigerseins, sagt der Soziologe Max Scheler. Ein Gefühl des Wenigerseins. Du vergleichst dich mit anderen in den Maßstäben, die dir wichtig sind. Aussehen, Besitz, Erfolg, Wissen, Beliebtheit, musische Begabung, Arbeit, Gesundheit. Und dann stellst du bei dir einen Mangel fest. Warum habe ich das nicht? Warum geht es den anderen besser? Warum hat der andere Zeit, während ich arbeite? Immer geht es darum, dass mir etwas mangelt. Das will ich auch, schreit der erste Impuls. Doch was willst du denn eigentlich? Die Güter und Begabung sind ja eigentlich doch nur die Oberfläche. Tatsächlich geht es um die Sehnsucht nach Geliebtwerden und Anerkanntwerden. Letztlich neiden wir dem anderen die Zufriedenheit, das Glück, was damit verbunden ist. Und wie wenig haben wir verinnerlicht, was David vertrauensvoll betet. Eigentlich, Gott, habe ich keinen Mangel, denn du schenkst mir voll ein. Du erquickst meine Seele. Psalm 23. Der Neid hat schlimme Folgen. Du kennst die Oscar-Verleihung. Einmal im Jahr wird in Hollywood der beste Schauspieler, der beste Regisseur, die beste Kameraführung und so weiter gekürt. Und da gibt es eine große Anspannung im ganzen Saal bei allen geladenen Gästen und vor allem bei den 5 Nominierten. Und dann sagt der Moderator, zieht den Briefumschlag, öffnet den Briefumschlag und sagt, and the winner is, dann wird der Name genannt, der Gewinner springt auf und die Kamera schwenkt in die Gesichter der Verlierer. Die lächeln und klatschen, freuen sich mit und eigentlich ist dahinter die Frage, warum nicht ich? Warum nicht ich? Neid ist oft gepaart mit gekränktem Stolz. Peter Handke hat einmal beim Theaterfestival in Oberhausen gesagt, ich werde nie wieder teilnehmen, denn Jahr für Jahr war er bei der Prämierung des besten Stücks übergangen worden. Der Neidische zieht sich verletzt zurück und bemitleidet sich selbst. Er kann es nicht ertragen, dass ihm die Anerkennung versagt blieb. Und solches Verhalten entdecke ich auch in Gemeinden. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben, aber Eifersucht ist Eiter in den Gebeinen. So lesen wir im Buch der Sprüche. Da wird das deutlich, wie das auch einen körperlich angehen kann. Dieses Gefühl des Neides, der Eifersucht. Neid ist in erster Linie eine sehr heimliche Sünde. Kriegen andere gar nicht unbedingt mit. Aber Neid kann auch den anderen kaputt machen. Der Neid nimmt sich Dinge, die ihm nicht zustehen. Nehmt diese Frucht und ihr werdet sein wie Gott, flüstert die Schlange Adam und Eva ein. Dabei hatten die beiden bereits alles nur erdenklich Gute. Aber es war ihnen eben nicht genug, als sie diese eine Frucht erblicken. Als ihr Blick darauf gelenkt wurde von der Schlange Neid, da war ihnen sogar das Paradies auf einmal verleidet. Nichts schmeckte mehr. Alles war doof, auf einmal. Bäume doof, Badelagune doof, Hängematte doof, Kokosmilch doof, alles doof. Die Frucht, die eine Frucht ließ ihnen keine Ruhe, bis sie über die Grenze griffen. Sich das einzige nahm, was Gott für sich allein vorbehalten hatte. Und nun war das ursprüngliche tiefe Vertrauen, was im Paradies zu Hause war, das Vertrauen, was Gott mit seinen Menschen lebte, was die Menschen mit Gott lebten und untereinander, das war kaputt. So nimmt sich der Neid auch heute immer wieder, was ihm nicht zusteht, und er zerstört damit Vertrauen in Beziehung und in der Gesellschaft. Adam und Eva, das ist unsere Geschichte. Und der Neid, der kann glückliche Menschen nicht ertragen. Das ist auch etwas. Der Bruder scheint mehr gesegnet zu sein. Gott scheint ihn lieber zu haben. Warum hat der einen festeren und fröhlichen Glauben als ich? Warum hat der eine Gebetserhörung nach der anderen? Der steht da vorne in der Gemeinde, berichtet von einem Wunder, was er gerade erlebt hat. Und ich? Ich quäle mich hier ab. Warum kann der Gott so unbeschwert vertrauen und Halleluja singen, während ich hier sitze und Gott nicht spüre? Was ich nicht haben kann, das soll der andere auch nicht haben. Und so tötet Kain seinen Bruder Abel. Aus Neid. Aus Neid auf seine Gottesbeziehung. Abel scheint von Gott geliebt zu sein, ich nicht. Kain hatte von seinen Eltern Adam und Eva nichts gelernt. Der Neid war nun nicht mehr totzukriegen, er war in der Welt. Und bis heute ist der Neid die Ursache unzähliger Intrigen und von Mobbing. Der Klinikchef einer psychosomatischen Klinik ist sehr beliebt, er hatte diese Klinik aufgebaut. Er ist ein Typ mit Ausstrahlung, aber er hat diese Klinik auch gegründet, damit er von vielen bewundert wird. Er ist eine etwas narzisstische Persönlichkeit und die Patienten durchschauen das ganz schnell und wissen, eigentlich gehörst du zu uns. Regelmäßig entlässt der Klinikleiter seine besten Therapeuten. Warum? Er kann den Gedanken einfach nicht ertragen, dass jemand beliebter wird als er. Fachleute schätzen, dass ca. 30-40% an gutem Potenzial, an Kräften in Firmen verschenkt wird durch solche Spiele. Neid und Eifersucht. Strategien gegen den Neid. Was kann man dagegen tun? Wir entwickeln Strategien, unseren Neid abzukühlen. Du kannst dein Neidgefühl zum Beispiel lindern, wenn du andere auf dich neidisch machst. Gib ein bisschen an und stelle dich in den Mittelpunkt. Zum Beispiel mit deiner Erfahrung. Schaut her, ich weiß auch was dazu zu sagen. Mensch, was du hier so erzählst, das ist noch gar nichts. Als ich damals auf dem Mount Everest war, was glaubst du, was ich da erlebt habe? Und so weiter. Und so kannst du dich vor anderen selbst vergewissern, dass du doch keinen so großen Mangel hast. Dass du doch eigentlich selbst neidisch bist, das kannst du ein bisschen vergessen, indem du dich selber groß machst. Neider sind oft Spötter. Du kannst beim Beneideten zum Beispiel versuchen, das Haar in der Suppe zu finden. Du leuchtest seine Schattenseiten aus. Und dann kommt auf einmal heraus, ach so toll ist er ja auch nicht. Und das und das und das sind seine Schwächen. Ein Großteil hämischer Bemerkungen sind nichts anderes als Neidverarbeitung. Die Pharisäer waren zu Jesu Zeiten eine im Volk anerkannte Bewegung. Und manche unter den Pharisäern sogar recht beliebt. Aber nun tauchte einer auf, der predigte in einer Vollmacht und strahlte etwas aus, was sie so nicht hatten. Und sie konnten mit dem Zulauf und mit dem Gehör, was Jesus fand, einfach nicht umgehen. Sie suchten das Haar in der Suppe, hängten sich auf an Jesu Zuwendungslust und Lebensfreude und abwertend titulierten sie ihn als Fresser und Weinsäufer und Freund der Sünder und Zöllner. Was wäre denn heilsam? Unsere menschlichen Strategien nicht unbedingt. Wir hatten ja gesagt, es fängt mit dem Beobachten an. Du beobachtest jemanden, stellst irgendwie einen Unterschied fest und wirst neidisch. Hör auf damit, andere zu beobachten. Schau dir dagegen an, was du alles hast. Jeder hier heute Morgen ist doch eigentlich ein reicher Mensch. David betet einmal im Psalm 103: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was hab ich nicht alles an Gutem? Und ich schaue mal nicht auf das, was mir fehlt, sondern auf das, was ich habe, geschenkt bekommen habe in meinem Leben, immer wieder neu. Psalm 103 ist ein Lied, ein Lob auf die Barmherzigkeit Gottes und eine Erinnerungshilfe. Vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Stunde um Stunde, Tag für Tag wirst du beschenkt mit Lebenszeit, mit guten Menschen um dich herum, mit Kraft, mit täglichem Brot. Schreib doch das Gute mal auf, das du nicht vergessen willst. Und die Adresse dieser Notiz ist Gott. Du wirst erleben, er schickt deinen Dank umgehend zurück an dich, den Absender. Und er packt noch was mit rein, nämlich Zufriedenheit. Konkretes Danken ist eine hilfreiche geistliche Übung und das beste Rezept gegen den Neid und die Eifersucht. Und man kann es mit einbauen, täglich, mehrmals, beim Tischgebet zum Beispiel. Dass man nicht nur dankt für das Brot oder die Spaghetti auf dem Tisch, sondern auch noch für andere Dinge, die einem so einfallen. Aber was ist mit meinen Schwächen, mit meinen Begrenzungen, mit meinem Unvermögen, mit dem, was ich wirklich nicht kann und was mir wirklich fehlt? Gott weiß darum. Er hat dich ja schließlich so gemacht. Unterschiedlich mit unserer Belastbarkeit, mit unserer Gesundheit, mit unseren Begabungen. Und auch diese meine Grenzen gehören zu mir. Und die sind nicht dazu da, dass ich ein Leben lang dagegen ankämpfe und mich darüber ärgere. Mose beschwert sich einmal bei Gott am brennenden Dornbusch und sagt, ich kann nicht reden, ich kann das nicht. Ich habe eine schwerfällige Zunge. Das ist nicht meine Begabung, das sollen mal andere machen. Und Gott antwortet, wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, der Herr? Ich habe dich so gemacht, wie du bist. Es ist gut. Es wird ja heute vermittelt, dass jeder alles werden kann. Jeder hat das Recht, einen Roman zu schreiben, ein Sänger zu werden und ein Schauspieler. Es reicht aber bei den wenigsten zu echter Klasse. Und dann gebe ich eben meine Krakel als Kunst aus und meine Geräusche sind Avantgarde-Musik. Es wird immer schönere Menschen geben und beliebtere und erfolgreichere als dich. Aber bitte, Mittelmäßigkeit ist keine Schande. So wie du bist, lege dein Leben in Gottes Hände und versöhne dich mit deinen Grenzen. So wird Frieden in dein Leben einkehren und Zufriedenheit. Im Psalm 147 gibt es das Wort, der Herr verschafft deinen Grenzen Frieden. Nun noch ein Wort an gestandene Christen. Alle anderen dürfen jetzt mal weghören. Auch wir brauchen dringend eine Blickänderung. Ich jedenfalls. Und dazu erzählt Jesus auch eine Geschichte. Bitter beschwert sich der ältere Sohn beim Vater darüber, auf was er nicht alles die letzten Jahre verzichten musste. Wohin ging der Jüngere, der Taugenichts? Heute an diesem Tag alles in den Allerwertesten geschoben bekommt vom Vater. Er, der Fromme, ist unzufrieden mit sich, mit seinem Leben und kommt nicht klar, kann sich auch nicht mitfreuen. Und ich vermute, er ist sogar ein bisschen neidisch darauf, wie der jüngere Bruder das Leben ausgekostet hat, der heute zurückgekommen ist. Der Vater nimmt sich Zeit für den Älteren und behutsam antwortet er, bist du nicht alle Zeit bei mir gewesen? Ist dir das etwa nicht genug? Du gehörst doch zu mir. Du hast vollen Zugriff auf mein gesamtes Vermögen. Dir gehört meine ganze Liebe und Güte. Aber du hast gar keinen Blick mehr dafür gehabt, stimmt's? Du hast es nicht mehr gesehen. Aber ich sehe dich an mit Augen der Liebe und du bist nicht weniger als der andere. Nur weil es für den anderen heute ein Fest gibt. Du bist nicht weniger, glaub mir das doch endlich. Diese Geschichte erzählt Jesus den Frommen. aber er muss erleben, wie seine Worte die Herzen nicht mehr erreichen. Alles spitzt sich zu, Jesus wird verhaftet, er wird gefoltert und getötet. Und sogar Pilatus erkannte, so heißt es in Markus 15, dass ihn die hohen Priester nur aus Neid überantwortet hatten. Aus Neid wird Jesus umgebracht. Sie konnten es einfach nicht ertragen, dass er beliebter war und mehr Einfluss hatte als sie. Am Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen steht der Neid. Nehmt euch und dann werdet ihr mehr sein als bisher, nämlich wie Gott. Und auch jetzt ist es wieder der Neid, der Menschen die Hand gegen Gott erheben lässt. Gegen seinen einzigen Sohn. Und dennoch hält Gott an seinen Menschen fest, sogar im Sterben. Seine Liebe ist stärker. Und schließlich als der Auferstandene erlöst er dein Leben vom Verderben und krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit, mit Aussicht auf Ewigkeit. Was willst du denn mehr? Mehr Wert geht nicht. Johannes 1 heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Mehr kannst du im Leben nicht erreichen. Du kannst nie mehr werden als Gottes Kind. Kein Doktortitel, keine Auszeichnung, Held der Arbeit und keine Anerkennung wiegt das auf. Wir brauchen nicht mehr neidisch zu sein. Wir können aus der Tretmühle des Vergleichens aussteigen. Jesus hat das Gefängnis aufgeschlossen. Er führt in ein neues Leben und er schenkt Frieden und er schenkt auch Zufriedenheit. Und wer das will, der bitte ihn darum. Er gibt es gerne. Amen.